Und wir versuchen, ganzheitlich zu helfen. Das heißt, oh, egal ob jetzt Sie bei CDN Hilfe brauchen, bei Architekturhilfe brauchen, bei Cloud-Provider-Auswahl, beim Betrieb der Applikation, da gehen wir halt komplett rein. Ich mag das so, ich nenne das dann so, wir versuchen nachhaltig zu helfen und das deckt halt die ganze Kette ab.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle erholsame Feiertage und einen wunderbaren Rutsch zu Silvester. Auf jeden Fall startet ihr heute mit einer super Folge vom Business Unplugged ins Jahr 2026, denn ich hatte Andreas Lehr bei mir zu Gast. Andreas ist nicht nur Sidepreneur und betreibt WeManage neben seinem Job, sondern ist auch noch Podcast-Host von Happy Bootstrapping und Autor eines Newsletters rund um die Themen Cloud und Open Source. Die Chance habe ich genutzt, um mit ihm nicht nur über sein Business zu reden, mit dem er vor allem KMU hilft, kostengünstig Cloud-Lösungen zu betreiben, sondern auch das immer wieder heiß diskutierte Thema Sovereign Cloud zu analysieren. Sehr persönlich wurde es, als Andreas über seine Beweggründe sprach, warum er nicht bzw. noch nicht All-In geht bei seinem Unternehmen WeManage. Es ging um Ängste, Selbstzweifel und den Zeithustle bzw. das Zeitmanagement, all seine Dinge unter einen Hut zu bekommen. Ich fand es super und konnte mich in vieles hineinversetzen, da wir da beide sehr viele Parallelen haben. Aber hört es euch einfach an, jetzt geht's los. Lieber Andreas, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, mit dir heute wen als Gast zu haben, der so ein ähnliches Modell fährt wie ich. Du bist einerseits angestellt, aber auch eigener Unternehmer. Und zu all dem hast du auch noch einen eigenen Podcast, der Happy Bootstrapping heißt und den ich an der Stelle auch gleich allen wärmstens empfehlen möchte. Hallihallo und willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Da freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
Super. Andreas, du, wenn man jetzt so mal deine Geschichte ein bisschen aufrollt, dann beginnt sie jetzt, sag ich mal, nicht mit so einem geschniegelt polierten Karrieresatz oder so, sondern ich würde beginnen beim Teenager, der zu früh verstanden hat, dass Computer nicht magisch sind, sondern schraubbar sind und reparierbar, manchmal vielleicht auch verfluchbar. Und dass dann, während halt andere noch fleißig auf der LAN-Party waren, du dann in das Thema Linux reingerutscht bist und über Linux auch dann irgendwie dann in der IT, sage ich mal, bickenblim bist. Ich sage es mal so aus, ich drücke es mal so ein bisschen österreichisch aus. Und du bist da jetzt auch seit gut 20 Jahren oder über 20 Jahren noch unterwegs, warst in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen tätig. Ich sage jetzt mal Trucks, Handwerk, E-Commerce, um nur ein paar zu nennen. Und seit 2017 bist du bei der Schwarz-Gruppe. 2020 war dann aber auch so ein Moment bei dir, wo du aus, ja, ich kann das, dann in, ich mache das jetzt auch mal selber, der gekommen ist und du WeManage gegründet hast, mit dem du sowohl Startups als auch Grown-Ups hilfst, deren Cloud-Plattform zu betreiben und vor allem auch zu skalieren. Parallel zu deinen Aufgaben als Senior IT Architect in der Schwarz-Gruppe hast du und auch als Unternehmer hast du, wie schon gesagt, auch noch deinen eigenen Podcast, Happy Bootstrapping und, was ich vorher nicht erwähnt habe, auch einen Newsletter, der alles nur geklaut heißt und von dem du auch schon mittlerweile 215 Ausgaben rausgehauen hast, also eine stolze Zahl. Nicht schlecht. Wir werden da auch noch mal kurz drüber quatschen und ich freue mich, dass wir heute hier sitzen und jetzt ein bisschen durch diese ganzen Welten pendeln werden. Also was machst du auch bei WeManage und auch zum Thema Unternehmertum und Technologie, souveräne Cloud und so weiter und so fort. Ich bin gespannt auf deine Antworten diesbezüglich. Bevor wir dazu kommen, kommen die AB-Fragen, die berühmt-berüchtigten. Du weißt, wie es funktioniert?
Ja.
Okay, super. Also dann starten wir los. Die erste Frage lautet, Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisiert oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich, würde ich sagen.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Da bin ich so zwiegespalten. Hatte ich heute wieder so ein Erlebnis. Ich bin schon eigentlich im Team pro Datenschutz, aber es darf auch die Digitalisierung nicht behindern.
Okay. Und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Wir nehmen hier Remote auf. Also da bin ich klar schon im Remote-Work-Setting zu Hause. Aber ich habe auch nichts gegen ein Bierchen, also wenn man sich persönlich trifft.
Da haben wir uns auch kennengelernt bei einem Bierchen.
Das ist richtig, ja.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückgehen auf Bildung online oder offline. Du hast dich für offline entschieden. Wieso?
Also, jetzt, du hast ja meinen Lebenslauf ein bisschen aufgedröselt und so ein paar Korrekturen kann ich da nachher noch einstreuen, aber ich habe unter anderem ein Zweitstudium gemacht damals, ein MBA 2008 bis 2012, und das Einzige, was jetzt Jahre später hängen geblieben ist, sind die Menschen. Und es ist also für mich das gewesen, mir das Wochenende rumzuschlagen, das hat nur funktioniert, weil wir das zusammen gemacht haben, diesen Leidensweg. Also das hat schon ein bisschen her, also da war dieses ganze Remote-Setting, wie gesagt, 2008 bis 2012 noch nicht so geil, wie es vielleicht heute ist. Und Samstag, Sonntag dann in die Uni gehen, in Englisch ein Studium zu machen, das hat damals für mich nur funktioniert, weil wir es zusammen gemacht haben und vor Ort. Und die Menschen haben es einfach ausgemacht. Ja.
Okay.
Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Kinder während Corona hier, also das hast du nicht erwähnt, aber ich bin auch Vater von 3 Kindern mit meiner Frau zusammen, logischerweise. Und das war auch schon hart für die, das während Corona online zu machen. Und ich bin froh gewesen, als sie wieder in die Schule konnten, aus vielerlei Hinsicht, weil es viel besser funktioniert wie jetzt remote, zumindest auch für die Kinder.
Ist ein schöner Aspekt, den du da auch gebracht hast, das aus der Sicht auch nochmal zu sehen, ja, also dieser Leidensweg gemeinsam durchzustehen und so weiter und das, diese sozialen Aspekte. Bei der Entscheidungsfindung hast du dich für menschlich entschieden.
Ja.
Wieso?
Ja, ich bin so ein gelber sozialer Typ, der immer schaut, dass es allen gut geht. Das tut einem selber häufig nicht gut. Aber ich höre viel auf mein Bauchgefühl. Ich versuche immer den Mensch zu verstehen, mich in die anderen reinzuversetzen. Schau mir an, wie wirke ich, wie kann ich jetzt jemanden überzeugen. Und das geht, glaube ich, auf der menschlichen Ebene deutlich besser wie mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Es kommt aber echt komplett auch drauf an, auf welchem Level man da unterwegs ist. Jetzt ist bei mir eine kleinere Firma und da sage ich dann auch mal Nein zu einem Kunde, wenn ich merke, das passt menschlich nicht, weil es für mich total wichtig ist, dass es funktioniert. Und da achte ich schon sehr drauf, ehrlicherweise. Und kann es mir aber auch erlauben aktuell. Von daher ist es ja auch eine schöne Sache, wenn man so aussortieren kann. Das geht natürlich nicht immer im Leben, aber dort, wo es geht, versuche ich es zu machen. Deswegen menschlich.
Naja. Dann hast du dich auch für mehr Freiheiten für Unternehmen entschieden?
Ja. Ich habe meinen Kunden so kleine Weihnachtspakete geschickt mit so selbstgemachter Marmelade und noch ein paar anderen Sachen. Also gibt es immer so ein Dankeschön, Bestandskunden, möchte mich so zu Weihnachten ein bisschen bedanken. Und jetzt habe ich so einen kleinen Fragebogen von meinem Steuerberater bekommen, wer denn alles Geschenke bekommen hat und was denn da alles drin ist. Und ich denke mir so, was für eine Scheiße ist das schon wieder, was für ein Aufwand, dann musst du jetzt dann am besten den Excel-File liefern mit den Beschenkten und dann hast du natürlich da Belege vom Discounter und sowas, die du in deiner Buchführung hast, um Cranberries zu kaufen oder Zucker, um Marmelade herzustellen. Und da habe ich mir gedacht, ey, was das für ein Dreck. Da ist der Steuerberater beschäftigt, ich bin beschäftigt. Warum kann man das nicht irgendwie einfacher regeln? Belege unter 50 Euro, die gehen halt irgendwie oder so. Ich weiß es nicht, gibt es wahrscheinlich auch eine Regelung. Und hier ist es jetzt wieder bei so Unternehmensgeschenken anders. Aber es fällt mir jetzt gerade ein. Deswegen hast du mich da auf dem Fuß erwischt, dass ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu viele Regularien haben. Das ist auch was, was mich echt viel Zeit kostet als Teilzeitunternehmer. Reden wir ja, glaube ich, noch drüber. Ist das Ganze drumherum? GmbH-Umwandlung habe ich jetzt gemacht. Dann hast du eben Steuerberater. Du musst das beachten, Veröffentlichung beachten. Und ich glaube, das ist schon ein Hindernis für junge Unternehmen, wo du dann, wo wir viel weniger Regulierung brauchen könnten, damit man schneller Dinge starten kann. Schon fail fast, fail early, damit wir sowas besser machen können. Das darf nicht zu überreguliert sein. Und da haben wir gerade, glaube ich, zu viel.
Nicht nur bei Unternehmen, habe ich jetzt auch wieder feststellen müssen, leidhaft, es ist auch im ganzen Schulsystem zum Beispiel.
da kennst du dich besser aus, ja.
Ja, naja, es ist nicht im Hochschulwesen, sondern im Grundschulwesen. Okay. Ja. Aber du hast gerade gesagt, du hast Weihnachtsgeschenke gemacht. Ich entschuldige mich hier an dieser Stelle ganz offiziell bei all meinen Kunden. Ich habe keine versendet, aber ich weiß jetzt auch wieso, bevor ich dann den Steuerberater wieder. Dann hast du nochmal zum Thema Schutz persönlicher Daten, hast gesagt, ja, bist eher ein auf pro Schutz, aber es darf nicht die Digitalisierung behindern.
Ja, ne, ist ja jetzt auch wieder so das Thema, was ich gerade gesagt habe mit dem Belegen. Das kostet den Steuerberater wahrscheinlich eine Stunde oder mehr in Summe, mich kostet es wieder und das ist einfach zu viel. Und dann hast du bei den persönlichen Daten das Gleiche. Du erwischt mich heute gut. Ich habe heute das erste Mal, vielleicht bin ich da jetzt auch ein Late Adopter, das erste Mal ein E-Rezept mit meiner Gesundheitskarte gescannt und habe das über eine App in meiner Apotheke der Wahl bestellt, weil ich weiß, das haben die nicht vor Ort. Und es hat funktioniert und ist super. Ne? Auf der anderen Seite habe ich dann, ich war neulich beim CT, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber dann kriegst du einen QR-Code mit und mit dem QR-Code kann der Arzt auf deine Daten zugreifen. Ne? Die liegen irgendwo im Internet und der Arzt hat keine Möglichkeit, die sich in sein System zu laden. Die speichern dann den QR-Code ab, also die scannen quasi mein PDF ein und gehen dann mit dem Tablet her, scannen den QR-Code, rufen dann am Tablet übers Internet den CT-Scan auf. Und dann denke ich mir so, wie bescheuert kann man eigentlich so einen Prozess machen? Und jetzt liegen quasi meine Daten im Internet, geschützt durch eine kryptische URL, ja, denke ich mir so, ey, warum kann man das nicht in eine App packen und ich bestätige, dass der Arzt das machen darf? Also da gibt es jetzt ganz viele Facetten, das sind die zwei Beispiele, die mir jetzt einfallen. Aber ich glaube, dass wir uns da an vielen Stellen keinen Gefallen tun. Ich weiß nicht, wie es heute mit dem Kinderkriegen ist. So. Ich weiß noch, wie das bei uns damals war. Du bist als Eltern derjenige, der die Kinder überall anmeldet. Eine Steuernummer ist natürlich das Wichtigste überhaupt, dann Kindergeld, dann hier noch anmelden, dann waren wir beim ersten Kind noch nicht verheiratet, da bist du für verantwortlich, dass du dann zum Standesamt und dann denke ich mir so, hey, ich bin hier im Krankenhaus, könnt ihr den Prozess nicht anstoßen? Hier gibt's eine Geburt und das sind die zwei Eltern und dann informiert einfach alle digital und ich bestätige es irgendwie. Aber nee, das wird auf dich abgewälzt oder auch der ganze Elterngeldprozess, ne? Und dann denke ich mir so, da tun wir uns das Leben schwer machen mit vielleicht auch mit Datenschutz, aber natürlich auch mit Digitalisierung. Und das könnte, denke ich, einfacher gehen. Und da haben wir, glaube ich, ganz viele solche Prozesse, die man hinterfragen kann.
Genau zu den zwei Punkten, CD und Finanzen, könnte ich dir auch nicht. Ich hatte vor 3 Jahren oder das hatte ich auch ein CD vor 4 Jahren. Und dann war es echt dringend, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und dann wollte ich, dass das zum Orthopäden geht und dann sagte ich, ja, ich kann das so, dann und dann kommt die Information, in einer Woche hat der Arzt die Information, ich sagte, das kann doch nicht sein, das muss doch auch schneller gehen. Also, ja, wir schicken den Brief, ich sagte, nee, könntest du das nicht schneller machen? Ja, wir können es faxen. Also das war so mein Erlebnis damals, ja, mittlerweile in München, da habe ich auch Online-Zugriff und kriegst zumindest auf DVD gebrannt. Ja,
auf DVD, dann brauchst du ja erstmal jemanden, der noch eine DVD lesen kann.
Ich kann es nicht öffnen, ja, aber Die haben alle DVD-Player. Okay. Ist die eine, und beim Finanzamt auch, wenn die Eltern Geld, und wenn du dann alle Finanzdaten wieder angeben musst und du denkst, hey, das habt ihr alles im System, warum muss ich die nochmal fünfmal angeben? Ich verstehe.
Exakt, ja.
Okay. So, Webmeetings, persönliches Treffen haben wir schon kurz bequatscht. Eine Frage, bevor es weitergeht. Du hast gesagt, du hast noch ein paar Korrekturen zum Lebenslauf. Was habe ich falsch gesagt? Was gilt es zu korrigieren?
Nein, so was, mit Computern angefangen habe ich vor 30 Jahren tatsächlich, also mit 15 so. Also ich bin jetzt 45.
Alter, passt doch, ne? Habe ich
ja gesagt. Ja, also das ging mit Schrauben los. Ich habe quasi während dem Abitur schon in einem Computerladen nebenher gearbeitet und selber Hardware gebaut, so PCs gebaut, dann im Freundeskreis alles repariert. So ging es dann los und dann kam es zu den LAN-Partys und dann hast du dich mit Linux beschäftigt, weil die ganzen Game-Server halt unter Linux liefen und wir haben damals größere LAN-Partys veranstaltet, auch mit einem eigenen Verein, weil sonst hat man damals auch als Killerspielspieler, wie es in der Presse immer stand, hat man sonst keine Hallen bekommen und so mit Vereine ging das eigentlich ganz gut. Es war ein Riesenspaß, ehrlicherweise, hab viel gelernt. Und sowohl über Vereine, Ämter, wie aber auch so über Organisationen und Menschen, das war cool. Was hast du noch gehabt? Ja, Schwarzgruppe seit 2012, aber es sind halt verschiedene Firmen da gewesen. Wir wurden da immer wieder umfirmiert und umgenannt und es waren verschiedene Companies, in der gibt es ja ein paar, ich glaube, eine vierstellige Anzahl an Firmenbezeichnungen oder so.
Ja, okay.
Das sind jetzt auch schon ein paar Jahre auf jeden Fall.
Ah ja, okay, gut. Ja, dann
das ist zumindest das, was mir gerade eingefallen ist. Ne?
Ja, okay,
und WeManage gab es quasi auch schon viel, viel länger, aber da hatte ich ein Einzelgewerbe und habe es nebenher gemacht, sozusagen, es lief auf meinen Namen. Und dann habe ich dann mir irgendwann gedacht, so, ich muss jetzt Karriere machen, ich mache das teurer, was ich da mache, dann werden die Kunden schon von alleine gehen, aber es sind alle geblieben und haben sogar weiter Empfehlungen gemacht.
So ein Pech auch.
So ging es dann weiter, genau.
Ja, weil du gerade auch nochmal Linux erwähnt hast, ich habe vor ein paar Tagen einen Post von Sascha Palmberg gelesen, in dem er geschrieben hat, er hat jetzt sämtliche Rechner von ihm, auf denen Windows 11 lief, platt gemacht und hat Linux drauf gespielt und er ist hellauf begeistert und ruft dazu alle auf, das auch zu tun. Sie werden es ihm danken. Wie würdest du diese Aussage interpretieren? Würden Leute es ihm danken oder werden sie es ihm danken?
Ich glaube, es gibt keinen besseren Gag wie: This year will be the year of Linux on the desktop. Das rufen wir Geeks ja schon seit Jahren aus. Und da gibt es immer wieder eine Schlagzeile. Hey, dieses Jahr passiert es wirklich und setzt sich durch. Ich glaube, da tragen jetzt gerade verschiedene Sachen dazu bei. Die ganze Souveränitätsdebatte, dann sind viele mit dem, was Apple im macOS-Umfeld macht, nicht so ganz zufrieden mit den Weiterentwicklungen. Dann hast du einen großen Player, nämlich Steam, also hier online, oder was heißt Online-Spiele. Steam ist eben so eine Art Marktplatz, wo Spielehersteller ihre Spiele hochladen. Du kannst überall darauf zugreifen. Und Steam hat jetzt seit wann es das Steam Deck gibt, das ist so ein Handheld-Device. Und das läuft mit Linux. Und seitdem haben alle Produzenten von Spiele auch ein Interesse dran, dass die Spiele auf Linux laufen, damit die eben auf dem Steam Deck landen und in Steam. Und seitdem kannst du auch ein Linux installieren und vernünftig spielen damit. So hat sich jetzt da, glaube ich, ein Stück weit mehr durchgesetzt. Und es gibt mittlerweile echt coole Derivate, auf denen das läuft. Genau, von daher, du kannst halt mit wenig Hardware doch ganz schöne Dinge machen unter Linux, die woanders noch nicht so funktionieren. Dann brauchst du heute eigentlich nur einen Browser und hast deine Dokumente überall, je nachdem, wie du das eben machst. Und gibt's ein paar coole Sachen. Also ich habe jetzt aktuell kein Linux on the Desktop, hab's
das
aber früher
meine nächste
gehabt.
Frage.
Ja. Ja, hab das früher gehabt. Will mir das jetzt auch wieder anschauen, weil wir eben jetzt gerade so gucken, ob die Jungs einen Gaming-PC bekommen. Und da gibt es ja in der Familie einen, der übrig ist. Der kann aber nur Windows 10 und darf nicht Windows 11. Und dann kannst du das natürlich schön mal ausprobieren. Genau, das steht jetzt so für die Weihnachtsfeiertage auf der Liste.
Ah ja. Na, bin ich mal gespannt, was du dann berichtest. Ja? Also das Thema Gaming ist bei uns noch ein bisschen hin, aber glaube ich, wird auch nicht mehr lang dauern. Ja. Jetzt habe ich deine berufliche Laufbahn ja erwähnt und dass du da unterschiedliche Positionen in unterschiedlichen Unternehmen auch innehattest und auch unterschiedliche Positionen in der Schwarzgruppe schon. Welche Station hat dich denn eigentlich fachlich am meisten geformt, geprägt in der Vergangenheit?
Also was sicherlich herausragend war, waren die Anfangsjahre bei web.de damals. Karlsruher Internet-Startup ist auch schon 20 Jahre her, dass ich jetzt da war. Damals war es noch eigenständig, web.de AG. Haben damals schon Aktienanteile bekommen am Unternehmen. Hast du so eine Vesting-Vereinbarung unterschrieben? Weiß gar nicht mehr, ob die so hieß. Ich weiß nur, dass es heute Vesting heißt. Aber das war schon faszinierend und ich glaube, ich habe nie wieder so viel gelernt wie in den 3 Jahren, in denen ich dort war, weil es einfach ein super agiles Unternehmen war mit super Herausforderungen. Das war sicherlich eine prägende Zeit. Ich habe dann ein paar kleinere, kurze Stationen gehabt, wo ich relativ schnell gemerkt habe, es passt nicht. Dann war ich länger bei einem Corporate Startup beim Daimler. Das war bei web.de, hast du ja mehr so viel kostenlos Produkte gehabt, ob jetzt Freemail oder du hast das Clubpostfach für 5 Euro gehabt oder konntest faxen mit Websend damals. Also du hast so ein Massenprodukt gemacht, was so seine Challenges hatte im Online-Betrieb. Und bei der Daimler-Tochter Fleetboard hieß die, haben wir Telematik gemacht für einen LKW. Über Dinge, die wir heute im PKW noch nicht haben, haben wir damals im Auto schon gemacht. Also Kommunikation mit dem Fahrzeug über GPRS weltweit. Und da hast du halt einen Enterprise-Produkt auch mit Enterprise-Pricing betrieben. Heute wird man aus SaaS dann dazu sagen. War damals, glaube ich, noch nicht so drin. Das war super interessant, diesen Switch zu machen. Und in der Schwarzgrube dann war sicherlich das, was am meisten Spaß gemacht hat, eben alles, was wir im Online-Shop-Umfeld gemacht haben. Das war dann eben auch so, sag mal, so der Digitalarm in der Schwarzgrube damals. Auch so Corporate-Startup. Das zieht sich so ein bisschen durch, diese Startup-Geschichte. Und immer wenn es mir dann zu konzernig wurde, damals schon bei web.de zu 1&1, habe ich gemerkt, es passt für mich nicht mehr. Bei Daimler war es dann so ähnlich. Und in der Schwarzgrube endlich dann, ja, so ein Stück weit auch. Und das ist vielleicht der rote Faden, der sich durchzieht. Also ich mag die Agilität von Startups und diese Flexibilität, die die Mitarbeitenden brauchen. Aber so auf langsame Konzernprozesse habe ich eher keinen Bock. Das ist vielleicht der rote Faden, den du suchst.
Ja, okay, spannend, weil das wäre auch so der nächste Punkt. Gefühlt, wenn man sich das jetzt so anhört, war das so der Zeitpunkt, wo du sagst, ich möchte nicht mehr Teil von dem System sein, sondern ich möchte Systeme auch gestalten? Ja, wenn du sagst, du warst eher so im Startup und sobald es konzernig wurde, wärst du wahrscheinlich eher so ein Teil eines Systems gewesen und nicht mehr so in dieser gestalterischen Rolle unterwegs. Wie kam es denn dann dazu, dass du dann auch gesagt hast, so ja, jetzt möchte ich auch raus und möchte auch, bist ja Teil selbstständig Teilzeit, selbstständig, wie auch immer man das dann konkret bezeichnet, und hast dann WeManage gegründet. Wie kam es denn zur Gründung von WeManage?
Da müssen wir ein Stück zurückreisen ins Jahr 2001. Damals noch ohne Kinder und Nightlife-affin. Das weiß nicht, ob die jungen Leute das heute noch kennen, aber da konnte man sogar
Nightlife.
Da konnte man bei uns in Heilbronn sogar donnerstags feiern gehen. Ne? Das ist heute nicht mehr der Fall, weil vieles geschlossen hat. So, ich weiß nicht, für die Münchner ist das wahrscheinlich normal, aber so für uns Landeier war das grandios. Und dann war es früher so diese Zeit der Nightlife-Portale. Ne? Und da habe ich den Heiko kennengelernt. Von damals hieß es Digi Nights. Das ist so ein Online-Portal gewesen, lange vor Facebook, wo du Partybilder anschauen konntest. Ne? Und dann habe ich dann irgendeines Abends nach dem dritten Wodka-Bull mit dem mal so gelabert und er hat mir erzählt, wie teuer das Hosting ist bei ich weiß nicht, war es damals 1&1 oder so. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, da kenne ich mich doch aus, das kriegen wir doch viel billiger und besser hin. Ne? Und so kam ich in diese, ich helfe Startups mit Online-Betrieb-Ecke rein. Wir hatten damals auch Game-Server online betrieben, dann damals noch um zu zocken halt natürlich verschiedenste Spiele. Und dann habe ich mich eben so mit Betrieb von Internet-Applikationen beschäftigt. Dann kam der Job bei web.de dazu, weil ich gemerkt habe, hey, das ist meine Passion. Und DigiNights habe ich sehr, sehr lang nebenher betrieben. Dann irgendwann war ich da so ein bisschen, wenn du so einen Minijob machst, angestellt. Dann kamen weitere Kunden dazu, weil Heiko mich so weiterempfohlen hat, dann das Einzelgewerbe. Und ich habe gemerkt, wie mir das Spaß macht. Teils habe ich das ehrenamtlich gemacht oder habe dann auch so geholfen. Und irgendwann habe ich das professionalisiert mit einem Stundenlohn und habe dann gemerkt, hey, da ist Bedarf da, auch wenn es eine Nische ist. Ist es eine Nische, die mir Spaß macht, weil du eben diese Abwechslung hast zwischen den verschiedenen Kunden. Und ja, das ist dann das Heute draus geworden. Und da so habe ich jetzt einen Philipp von Crew, hast du hier schon gehabt, den helfe ich so, seit die damals Agentur waren. Ne? Das war dann zum Beispiel so eine Weiterempfehlung, hey, frag doch den Andi, der kennt sich damit aus. Dann sind wir da in Kontakt gekommen. Dann habe ich angefangen, Online-Betrieb für die Agentur damals zu machen. Und als sie mit den Fotoboxen angefangen haben, war ich von Anfang an dabei. Und seitdem habe ich das alles ein bisschen professionalisiert. Mache es jetzt nicht mehr alleine, weil wir auch so einen 24x7-Dienst anbieten. Das kannst du natürlich nicht alleine machen. Und das heißt, ich könnte alleine schon von leben, aber es würde total keinen Sinn machen, sondern brauchst du eben mindestens mal noch zwei Leute, die dir helfen, damit du so 24-7 mit Urlaub und krank und ich möchte in die Sauna joggen, irgendwas mit den Kindern machen, kannst du mal übernehmen, dass man sowas abdecken kann. Das ist so ein bisschen die Story dazu. Also vom Nightlife quasi und Game-Server-Online-Betrieb habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist meine Passion und mache das heute auch voll gerne, ehrlicherweise noch nach wie vor. Irgendwann habe ich halt wahrscheinlich gemerkt, Karriere ist nicht alles, sondern es ist auch wichtig, und damit ich für mich zumindest das Ganze gesund ist, auch wenn ich jetzt vielleicht viel mehr arbeite, ist mir wichtig, dass mir Spaß macht. Da ziehe ich meine intrinsische Motivation auch raus für die Themen, die ich mache. Und das ist so eine gegenseitige Wertschätzung, die sich mit den Kunden dann auch entwickelt hat. Ich würde es auch mehr so partnerschaftliches Verhältnis mittlerweile bezeichnen. Und habe irgendwann gemerkt, dass da halt was dran ist und habe das dann immer weiter ausgebaut.
Ich habe es schon anfangs erwähnt, was ihr auch macht. Und du hast jetzt von den Kunden und du machst Webhostings etc. Was kannst du es irgendwie konkret erklären, was ihr bei WeManage dann macht?
Das ist immer so schwierig, dieser Pitch. Also grundsätzlich helfen wir kleineren, mittleren KMUs, würde man die heute nennen, also Startups bis Grown-Ups, mit dem Online-Betrieb ihrer Web-Applikation. Also wenn jemand selbst entwickelte Software hat, die muss irgendwo online laufen in der Cloud. Oder jetzt, du hast jetzt mit Crew, hast du jetzt schon vor ein paar, weiß nicht wie viele Folgen das dann her sein wird, ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Ne? Die haben eine Backend-Software für alle Menschen, die die Fotobox buchen. Die haben aber auch Server in der Logistik, wo die Fotoboxen angeschlossen werden, die Bilder hochgeladen werden, dann kommen die ins Internet und so weiter. Und wir versuchen ganzheitlich zu helfen. Das heißt, egal ob jetzt die bei CDN Hilfe brauchen, bei Architektur Hilfe brauchen, bei Cloud-Provider-Auswahl, beim Betrieb der Applikation, da gehen wir halt komplett rein. Ich mag das so, ich nenne das dann so, wir versuchen nachhaltig zu helfen, und das deckt halt die ganze Kette ab, die so eine Kundenanfrage online durchläuft, also an technische Systeme. Da hast du ja dann auch vielleicht irgendeinen Newsletter-Provider oder irgendwelche anderen Geschichten dranhängen. Und was wir so gemerkt haben, ist, viel wird da heute auf den Entwicklern abgeladen und die wollen das oder können das teilweise gar nicht machen. A, mit den Stresssituationen umgehen, wenn du halt Ausfälle hast. Ja, da brauchst du ein gewisses Mindset, dass man damit klarkommt. B, die Expertise aufzubauen, diese Dinge schnell zu entstören und sich da auch drauf konzentrieren zu können. Ne? Das dann für jemand, der liest man ja heute immer so Full-Stack-Engineers, die können dann auf einmal alles. Das ist immer die Frage, ob die das dann aber halt auch wollen. Und so, ja, tun wir eben unseren Kunden damit helfen, dass sie das nicht alleine machen. Ne? Häufig hast du auch dann den einen Entwickler, der sich drum kümmert. Und wenn der dann krank ist oder im Urlaub, dann ist Prinzip Hoffnung angesagt, dass nichts passiert. Und das können wir halt überbrücken, indem wir halt mehr garantieren eine SLA, wenn du uns anrufst, wenn du bei uns Kunde bist. Und dann hast du immer Zugriff auf uns. Mit vielen Kunden hängen wir in Slack-Channels zusammen, sodass wir auch so asynchron mal kurz irgendwie was supporten können. Und sind da eben auch Sparringspartner für Weiterentwicklung. So würde ich es wahrscheinlich irgendwie pitchen wollen, auch wenn es jetzt ein längerer Pitch war.
Wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich sagen, es ist ja auch irgendwie so eine Konkurrenz wie AWS und so weiter und so fort, oder? Wenn jetzt, warum entscheiden sich dann Unternehmen eher zu WeManage zu gehen oder was sind die Vorteile oder euer USP verglichen zu diesen ganzen großen Anbietern?
Ja, wir sind jetzt kein Hoster. Also wir helfen, das zu betreiben, bei welchem Hoster auch immer. Die Menschen, die Kunden bei uns, die können auch bei AWS sein. Ne? Mhm. Das ist jetzt nichts, was wir typischerweise in einem Startup empfehlen würden. Es kommt natürlich komplett auf den Use Case an. Also wir haben nirgends einen Partnervertrag. Wir kriegen nirgends eine Provision. Und je nachdem, was der Kunde für einen Use Case hat, können wir, du hast jetzt AWS genannt, dann hast du natürlich die anderen großen Google und Azure, wobei wir bei Azure eigentlich gar nichts machen. Aber wir machen mittlerweile relativ viel bei den Providern in der zweiten und dritten Reihe. Da hast du hast eine DigitalOcean, du hast eine UpCloud, du hast ein OVH, du hast ein Scaleway aus Frankreich, dann hast du eine Hetzner Online, mit denen wir ganz viel machen. Die haben halt ihre Nische und dann kommen wir on top und betreiben vielleicht eine Datenbank für den Kunden. Aber die Rechnung von dem Hoster, die kriegt der Kunde selber. An der haben wir sozusagen keine Provision und schlagen auch nichts drauf und berechnen das weiter. Das ist so ein bisschen der USP, dass wir eben neutral sind bei der Vendor-Auswahl und dann eben auch dem Kunden helfen können, wenn der sagt, hey, ich brauche was in Asien oder ich brauche was in USA oder ich brauche was, was weiß ich. Und dann überlegen wir uns ein Setup, was für den finanziell vernünftig funktioniert. Ne? Und wo ich immer drauf schaue, ist, wie viel Prozent Infrastrukturkosten oder Cloudkosten hast du denn vom Umsatz? Und dann kannst du ein bisschen gucken und optimieren, was man da so machen kann. Typischerweise ist so Venture Capital finanzierten Unternehmen das komplett egal. Das ist auch komplett valide, denke ich, weil für die ist es voll wichtig zu wachsen. Da gibt es einen guten Artikel, den kann ich dir für die Shownotes schicken von Andreessen Horowitz. Da heißen die The Cloud, A Trillion Dollar Paradoxon oder sowas heißt. Das ist zum Beispiel sowas wie Datadog drin oder eine Snowflake oder eine Asana. Die haben halt irgendwie 60-70% von ihrem Umsatz, geben die an einen Hyperscaler ab. So. Und das kann sich halt ein Bootstrap-Startup typischerweise nicht leisten, weil du brauchst halt, du musst da runterkommen auf 10% oder vielleicht sogar weniger, damit dein Business Model funktioniert. Und das ist so das, wo wir so reingehen und wo wir dann den Kunden versuchen zu helfen.
Okay, sprich, euer USP ist wirklich, dass ihr es auch kostengünstiger hinkriegt. Also wenn es wirklich, ich meine, aber selbst die Großen könnten ja sagen, okay, komm, wir wollen es, auch wenn wir VC gefundet sind, ja, wir könnten es ja auch kostengünstiger machen, ja, weil das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle etc. ist ja auch immer wieder immer stärker am Kommen. Wäre das dann auch was für die oder sagst du, ja, wenn es gewisse, sag ich mal, Ramp-up gibt oder es gewisse Skalierung, dann machen die anderen einfach mehr Sinn?
Lass mich anders fragen.
Wann macht Sinn, zu euch zu kommen und zu sagen, okay, komm, außer die Kosten, ja?
Macht natürlich für alles Sinn. Ne? Wir haben zum Beispiel auch, wir haben zum Beispiel in München einen Kunde, der betreibt Fußballblogs. Ne? Da gibt es eins vom FC Bayern, das heißt FCB Insight. Da darf ich, glaube ich, sogar drüber reden, weil das, glaube ich, da sprechen wir drüber. Der hat auch noch ein paar andere Portale, zum Glück. Aber da hat er auf jeden Fall eine 7-stellige Anzahl Besucher im Monat, also schon relativ viel, auch für eine WordPress-Geschichte und war vorher bei einem anderen Hoster, wo er deutlich mehr bezahlt hat, aber die Seite ihm ständig um die Ohren geflogen ist, wenn er irgendwelche Schlagzeilen hatte. Ne? Und für den war das viel, viel schlimmer, dass die Seite nicht funktioniert hat. Das heißt, dann gehen wir rein, machen so eine Hochlastoptimierung und nebenbei haben wir halt die Kosten auch noch 70% bei ihm dann gesenkt. Und der Betrieb ist aber stabil, so dass er seine Ruhe hat. Das ist für die Leute meistens wichtiger. Und das ist jetzt aber auch kein Venture Capital Case. Ne? In einem Venture Capital Fall ist es ja typischerweise so, dass du nicht mit so einer, ich würde mal unsere Arbeit schon als Manufaktur bezeichnen, dass du eben schon auch reingehst und wirklich optimierst auf den Kunden. Und als VC Case ist dir das, glaube ich, egal. Da willst du schnell Ressourcen hochziehen, runterschmeißen, dann willst du das eine Ding finden, das für dich funktioniert und du willst halt auch Menschen am laufenden Band einstellen oder musst du das, ne? Und dann, das ist halt so ein selbstbeschleunigendes System, die Hyperscaler. Da holst du jemanden, der kennt sich mit Google aus oder mit AWS aus, weil er es woanders schon gemacht hat und dann weißt du, hey, der ist halt in 4 Wochen bei mir startklar oder so. Je nachdem, wie dein Entwicklungssystem grundsätzlich aussieht und dein ganzer Prozess. Aber das haben die Großen halt schon als Vorsprung, dass die ein Ökosystem geschaffen haben, wo sie wissen, wenn der Mensch das vorher woanders gemacht hat, dann ist es hochwahrscheinlich, dass es bei uns eben auch gut machen kann. Also diese Komponente kommt da noch mit rein.
Dann lass uns mal kurz zum Thema souveräne Cloud gehen. Ist ja auch ein Thema, du hast es auch kurz einmal erwähnt. Es ist ja ein Punkt, der oft in der heutigen Zeit diskutiert wird, auch noch einmal wahrscheinlich auch an Fahrt aufgenommen hat aufgrund der politischen Situation über See, ich sage es jetzt mal so. Wie siehst du dieses Thema, wie siehst du die Debatte zum Thema souveräne Cloud? Wie viel ist da wirklich Notwendigkeit, wie viel ist da wirklich vielleicht auch Projektion von Angst aus deiner Sicht?
Ich glaube, jetzt in letzter Zeit gab es ja schon ein paar Vorfälle. Ich habe jetzt gestern Abend hat mir ein Freund was geschickt hier von, er ist jetzt ein bisschen anders, weil es nicht mit der Cloud zu tun hat, war irgendwie so ein Fake-Video über Frankreich online, wo sich der Macron aber aufgeregt hat. Und er war auf Facebook, ging irgendwie so ein KI-generiertes Video drüber, dass es quasi eine Revolution der Bürger gibt und er hat es nicht gelöscht bekommen. So, denke ich mir. Das ist halt schon krass, dass wir offensichtlich da als Europäer zunehmend ignoriert werden. So, da gibt es ja diesen Fall mit dem Richter vom Europäischen Gerichtshof, wo, wenn der dann auf der Sperrliste landest, dann kannst du keine Kreditkarte mehr benutzen, kannst du keine anderen Geschichten mehr benutzen. So, als Cloud-Provider kannst du das vielleicht nicht so richtig erlauben, dass du so ein Unternehmen den Hahn abdrehst. Du hast Verträge, du hast einen gewissen Ruf zu verlieren, weil du willst jetzt, wenn du da europäische oder deutsche Kunden hast und da passiert mal so ein Fall und der macht die Runde, dann hast du ja verloren. Von daher ist es schon schwierig, da reinzukommen mit dem Thema. Und ich glaube, das ist so was man jetzt, je nachdem, ob man jetzt schon ewig sich mit Clouds beschäftigt und seit Anfang auf AWS ist, habe ich neulich eine Studie wieder gelesen. Es gibt da noch ganz viele Unternehmen, auch in Deutschland, die halt noch on-prem in ihrem Datacenter sitzen. Ne? Und da hast du, glaube ich, enormes Potenzial als souveräner Anbieter. Und wenn die jetzt heute sagen, sie wollen in die Cloud, dann entscheiden die sich vielleicht auch für einen deutschen oder europäischen Anbieter, weil der halt das Portfolio erfüllt und sie wissen, hey, das sind die Datenschutzbestimmungen, die folgen zumindest mal europäischem oder deutschem Recht. Und dann fühlst du dich vielleicht sicher, oh, und deine Daten sind auch sicher. Ne? Willst jetzt ja auch nicht, dass deine Krankenaktendaten auf einem amerikanischen Cloud-Provider vielleicht liegen und der weiß, was damit macht, ne? Oder seine KI trainiert und dann werden deine Daten damit verwendet. Es ist eine komplizierte Geschichte, wie du siehst, weil es kommt eben immer darauf an, welche Daten du verarbeitest und wo. Ich glaube tatsächlich, man kann bei vielen der Anbietern auch Kosten sparen. Und ich glaube, darüber kriegt man die Unternehmen auch eher bei gleichem Leistungsportfolio, was natürlich auch schwierig ist, ehrlicherweise. Und die souveränen Anbieter haben vor allem in den regulierten Bereichen eine riesen Chance. Und Konkurrenz ist immer gut. Ne? Wovon ich eher wenig halte, sind die amerikanischen Anbieter, die sich jetzt eine souveräne Lösung aufbauen. Ne? Da gab es ja schon viele Versuche in der Vergangenheit, Kooperation von Microsoft. Jetzt dann gibt es die Oracle Sovereign Cloud, die waren, glaube ich, der erste, aber da redet niemand drüber. Die haben quasi auch so ein Offering aus Spanien raus, ist es, glaube ich, wo die sagen, hey, da arbeiten nur europäische Bürger dran und das ist alles irgendwie abgeschlossen, aber die Firma selber gehört halt trotzdem Oracle. Ne? Genauso ist jetzt bei AWS. Sie haben jetzt eine, wie heißt die Firma? Weiß nicht, habe ich neulich auf LinkedIn was gesehen? AWS Sovereign Germany GmbH. Aber 100% gehören halt der Amazon Inc. Das heißt, die Mutter ist immer ein amerikanisches Unternehmen und dann hast du immer amerikanisches Recht, was auch gilt. Zumindest ist es meine Interpretation davon. Das hat immer Geschmäckle, wie man im Schwabeländle sagt. Und von daher, es ist eine komplizierte Frage und es kommt darauf an, wo du heute startest. Ich glaube, es ist als souveräner Anbieter wahnsinnig schwierig, jemand, der schon in AWS oder Google vergraben ist, zu bewegen, dass er rübergeht. Da muss ja schon was vorfallen oder es muss deutlich günstiger sein, damit du den motiviert bekommst. Weil so einen richtigen ROI von einem Cloud-Umzug, das ist ja voll schwer. Wenn du jetzt aber jemand hast, der noch sein On-Prem-Data-Center hat und der merkt, hey, mir fehlen zunehmend die Leute, das zu betreiben, oder wir haben da ständig Ausfälle, weil der Strom ausfällt oder was weiß ich, was passiert. Da hast du schon auch eine Chance, noch ein sehr gutes Geschäft zu machen, weil das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viele das noch sind.
Okay. Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt, Thema, die versuchen, über Kooperationen reinzukommen und das aufzubauen. Das ist doch noch irgendwie in amerikanischem Besitz und so weiter und so fort. Gibt es aus deiner Sicht auch noch andere Risiken, die teilweise auch kleingeredet werden bei dem Thema und die man aber trotzdem jetzt nicht hinten runterfallen lassen sollte?
Bei den amerikanischen Geschichten musst du dir halt immer überlegen, das vergessen, glaube ich, die meisten, die Marge, die die da drauf haben, die ist schon enorm. Das siehst du ja, kann man schon, da gibt es ja hier diese Levels, FYI, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine amerikanische Plattform, da kannst du gucken, was die Engineers da so verdienen, die zum Beispiel in dem ganzen Silicon Valley arbeiten. Und diese Gehälter, die musst du ja bezahlen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen, ne? Und die reine Infrastrukturkosten, das ist ja das eine. Jetzt will ich mal immer das alles so teuer, Nvidia-Karten und so weiter einkaufen. Und das stimmt natürlich auch. Das so ein Datacenter hinzustellen für so KI-Workload und sowas ist schon ein brutaler Kostenblock ist, oder der größte Kostenblock ist einfach das Thema Infrastruktur an der Stelle. Und dann eben Lizenzen, je nachdem, wie du das dann mit Nvidia machst. Aber das Personal, das du brauchst, das darfst du nicht unterschätzen. Und da haben die Amerikaner schon auch den Vorteil und Nachteil zugleich, dass die ja immer an der Börse sind und wachsen und dadurch die Mitarbeiter einen schönen Benefit haben, wenn die ganze Company wächst. Auf der anderen Seite müssen sie auch immer wachsen. Und das heißt, irgendwann müssen sie an der Preisschraube drehen. Das sehen wir jetzt, haben wir jetzt gesehen bei Office 365, dass es teurer wird. Bei Google haben wir es gesehen, dass am Anfang hast du halt jetzt als Workspace-Kunde KI umsonst dabei gehabt. Dann hat man die Preise erhöht von dem Offering. Und du kannst aber die Gemini jetzt kannst nicht so wirklich ablehnen, so richtig, ne? Also zumindest ich als kleiner Kunde, der weniger wie 50 Subscriptions hat, da musst du halt, ist es halt das Modell friss oder stirb. Und diese Marktmacht, die sehe ich schon als Gefahr an vielen Stellen. Mit so, wir ändern jetzt die Preise zum nächsten Monat oder wir ändern dies oder das. Da gab es jetzt auch bei GitHub eine Preisänderung, die sie jetzt nach 2 Tagen wieder zurückgenommen haben, weil der Aufschrei so groß war, auch von Amerikanern tatsächlich. Aber das ist jetzt nicht so, wie wir das kennen, dass du halt ein Briefchen bekommst, wo dann drin steht, ja, zum 1.10. passen wir die Preise an nächstes Jahr oder so, sondern es ist halt zum 1.1. und das kriegst du halt jetzt am 18.12. hast du halt wenig Chancen zu reagieren. Das sind schon so, glaube ich, ein paar der Gefahren, die ich da zusätzlich sehe. Wenn die erstmal dich an der Angel haben, dann ist es schwierig. Und alle drei großen Anbieter, die machen ihr Ökosystem schon so charmant, dass du dich sehr tief rein vergräbst. Und das sehe ich somit als die größte Gefahr, dass du nicht mehr portabel bist und woanders hin kannst. Je mehr von den proprietären Services du nutzt, was weiß ich, ob das jetzt bei AWS dann deren Login-Service für deine Applikation ist oder deren DNS-Dienst oder du bist irgendwann 100% abhängig und man kann zumindest schauen, welche Punkte kann ich eigentlich bei anderen Providern haben, sodass ich nicht komplett abhängig bin von einem. Aber das Ziel der Plattform, da ist dann schon so ein Ökosystem zu schaffen, dass du eben drin bleibst. Das sehe ich, glaube ich, schon so als Gefahr.
Wie beeinflusst das, also auch vielleicht politische Veränderungen, deine Arbeit hinsichtlich Entscheidungen, hinsichtlich auch Vorschläge an deine Kunden und so weiter und so fort? Hast du das irgendwie, ist das ein Aspekt bei deiner Arbeit?
Über den politischen Aspekt, da kann man wahrscheinlich eine ganze Folge machen, da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch ein Riesenrisiko, dass du gerade nicht weißt, was da passiert, das ist ja alles so verrückt, dass du kannst es ja unwahrscheinlich vorherzusagen, was im Januar, Februar jetzt da passiert, was man sich da wieder ausdenkt. Meine Arbeit beeinflusst es insofern, dass ich immer auch jetzt so bei SaaS-Tools, die wir verwenden oder die, wo Kunden mich fragen, kennst du da ein Tool dafür oder so? Das ist was ich im Newsletter relativ häufig habe. Also da stelle ich auch immer viel Open-Source-Tools oder andere Lösungen vor. Einfach um den Anstoß zu machen, dass es halt immer viele Lösungen gibt für ein Problem. Und ich finde auch Lösungen charmant, die in der zweiten, dritten Reihe, ich habe jetzt Cloud Provider genannt, aber es gibt dann auch für ganz viele Sachen, die man in dem Umfeld braucht, gibt es auch deutsche oder europäische Lösungen, die von kleinen Teams gebaut werden, ne? Die sehr charmant sind und wo man dann tatsächlich auch Gehör finden kann. Und das finde ich immer sehr cool. Also, was kann ich jetzt? Also ich hatte im Podcast mal den B-Roll von iAlert. Das ist so eine Obst-Genie PagerDuty-Alternative, so eine Alerting-Lösung, wo du dann, wenn du Bereitschaft hast, dass du nachts angerufen wirst, zum Beispiel, das verwenden wir selber, deswegen kann ich darüber auch reden. Das finde ich auch sehr cool. Und da kannst du halt einen Feature-Wunsch einkippen und zwei Wochen später ist der umgesetzt. So finde ich halt mega cool. Die hören halt auch ihren Kunden noch zu. Und das sehe ich schon als großen Vorteil dann von den kleineren Companies, wenn die für einen passen, dass du da auch noch eine Chance hast, die Entwicklung zu beeinflussen. Das bei den anderen ist es eher super schwer, die so jeder nimmt. Ne? Und deswegen mag ich das, also so Dinge aus der zweiten, dritten Reihe zu nehmen, weil die sind häufig nicht arg schlechter und haben den Vorteil, dass man eben vielleicht Einfluss auf die Entwicklung der Produkte nehmen kann.
Um jetzt einmal das Thema souveräne Cloud auch ein bisschen abzuschließen, gibt es eigentlich so einen Kardinalfehler, den ein CTO machen kann, wenn es um das Thema die Entscheidung geht, souveräne Cloud? Wenn dich einer fragen würde, was würdest du da ihm antworten? Sagen, das wäre das Schlechteste, was du machen könntest.
Ich glaube, die Geschichte in der IT wiederholt sich, ne? Also, nobody has ever been fired for buying IBM, hieß es früher mal, dann hieß es für SAP und heute ist es AWS. Im Prinzip würde ich sagen, ey, seid mutig und schaut euch auch die anderen Anbieter an, ne? Weil ist klar, alle machen AWS, dann mache ich es auch. Jetzt haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Großen auch nur mit Wasser kochen. Das ist so eine Section, die ich im Newsletter habe, und die heißt, die kochen auch nur mit Wasser. Und da stelle ich immer auch so Ausfälle vor, habe ich nicht jedes Mal drin, aber immer, wenn ich was Passendes habe. Na, du hast jetzt, das ist so das, was ich faszinierend finde, ne? Wenn wir Ausfälle haben oder bei kleineren Anbietern, dann wird es quasi geschumpfen auf die kleinen Anbieter. Und wenn jetzt, wie wir so jetzt in den letzten 3 Monaten, haben wir riesige Ausfälle bei Cloudflare gehabt. Da haben wir mal gesehen, wer alles Cloudflare im Internet nutzt. Dann haben wir AWS-Ausfall gehabt, weil mal wieder alles an US East One hing. Das ist so die Region, die Zentralregion von AWS. Und dann gab es einen Google Cloud-Ausfall. So. Und Cloudflare gab es sogar mehrfach. Und Shopify ist, glaube ich, am Cyber Monday gestört gewesen. So, ne? Also es ist völlig normal, dass die ausfallen und da hat jeder ein Verständnis dafür und da kriegt aber der CIO oder CTO auch keine auf den Deckel, weil er ist ja dann AWS schuld. Wenn er aber einen kleinen Anbieter rauswählt, dann kriegt er eine auf den Deckel, weil er hat ja den kleinen Anbieter rausgewählt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil habt einfach Mut, auch die anderen Anbieter zu wählen, weil die können auch nur besser werden, wenn die Workload von euch bekommen.
So, Finde ich einen guten Aufruf. Und jetzt würde ich gerne da jetzt nochmal die Kurve machen, auch zu deinem, zu WeManage und zur Schwarzgruppe, weil du machst ja beides parallel. Und die Arbeit sowohl im Konzern ist ja nicht unanspruchsvoll, genauso wie bei WeManage. Warum hast du dich eigentlich entschieden, dass du das parallel machst und nicht all in gehst bei WeManage?
So viel Zeit haben wir jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, also wahrscheinlich das Übliche, ne? Der Schwabe ist sowieso risikoavers, der arbeitet 30 Jahre beim Automobilbauer. Hast du hier, ich habe 3 Kinder, habe ich ja vorhin erwähnt, wir haben ein Häuschen gebaut und hast du ein bisschen so Sicherheitsdenken. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann ja auch langsam rüber switchen, ne? Und das habe ich auch gemacht und das ist auch so mein Plan weiterhin. Und da kannst du dann auch mit Höhen und Tiefen flexibel umgehen. Also nur mal als Beispiel, ich habe dann mal ein Sabbatical gemacht, das ist dann leider direkt in Corona gefallen und habe gedacht, hey, in den 3 Monaten, da kriege ich genug Kunden, damit ich dann in Zukunft davon leben kann. Ja, ist leider nicht passiert, weil es ein paar Kunden natürlich während Corona dann auch nicht gut ging in diesem Online-Umfeld. Und dann habe ich danach ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es richtig hinbekomme, aber ich war mal, also ich habe erst reduziert auf 80%, dann auf 60, dann Sabbatical, da bin ich wieder hoch auf 80, dann bin ich wieder runter auf 60% und da bin ich jetzt heute, dass quasi 3 Tage arbeite. Und grundsätzlich habe ich, glaube ich, in der Zeit damals gewerkt, so 19, 20, dass ich aus diversen Gründen keine Lust mehr habe auf diese Konzerngeschichte. Ich habe gemerkt, das tut mir nicht so gut. Und das heißt, die Schwarzgruppe nennt sich Schwarzgruppe, die wird sich, glaube ich, nie als Konzern bezeichnen, aber das hast du damit angefangen. Kriege ich hoffentlich keine auf den Deckel dafür. Habe aber gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht oder mir nicht gut tut. Und aber trotzdem bist du halt der, ich will jetzt nicht sagen fast Alleinverdiener, aber es waren halt schon so 90% vom Familieneinkommen kam von mir und meine Frau hat halt immer nach der Elternzeit der Kinder dann wieder so angefangen in Teilzeit zu arbeiten. Und irgendwann haben wir es mal drüber gehabt, hey, wie wir das in Zukunft anders vielleicht machen können. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, wir können ja vielleicht das Risiko ein bisschen besser verteilen, wie so beim ETF-Fonds. Ne? Da hörst du ja jetzt heute immer den Wort, das Begriff Klumpenrisiko, ne? Und das mag ich eigentlich ganz gern, wenn ich jetzt so heute drüber reflektiere, was ich da so gemacht habe. Ich habe halt versucht, das Klumpenrisiko rauszunehmen. Oder wir haben das versucht, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Das heißt, meine Frau arbeitet heute mehr, kommt erst mittags nach Hause. Ich kümmere mich mittags um die Kinder, mache ja auch, tue auch Kochen. Habe also da ein bisschen mehr Verantwortung übernommen, was so dieses Remote-Setup so ein bisschen auch mit erlaubt. Oder auch meine Teilzeitbeschäftigung und dass ich mir an den Tagen, die ich für mich arbeite, mir es eben auch frei einteilen kann. Und heute haben wir das eben alles ein bisschen besser verteilt. Das heißt, ich hänge jetzt nicht mehr zu 90% an dem Job, sondern habe das Risiko so minimiert, dass der halt auch mal weg sein kann. Ne? Und dann habe ich trotzdem, trägt mehr bei zu unserem gemeinsamen Einkommen, hat aber auch mehr Spaß an einem Job, der sie mehr erfüllt und fordert. Und ich habe so für mich das Risiko gesplittet zwischen beiden Jobs, also zwischen meiner eigenen Tätigkeit und zwischen der Teilzeiteinstellung in Anstellung in der Schwarzgruppe. Und das mag ich eigentlich. Und das macht ja aber keiner so richtig in Deutschland oder redet niemand so drüber. Wenn es jemand macht, meldet euch gern bei mir. Wir verteufeln immer nur die 4-Tage-Woche oder so. Das konnte ich dann mit der 3-Tage-Woche. Und daraus können natürlich, und das hatte ich im Podcast auch viele Fälle, die halt in Teilzeit angefangen haben und daraus was entwickelt haben. Und deswegen mag ich das zum Beispiel auch nicht, dass wir das so verteufeln. Aber das ist schon auch so was, was glaube ich typisch deutsch ist. Du hast halt nur einen Job. Ne? Und ja, die Amerikaner, da ist es völlig normal, dass sie halt 2-3 Jobs haben, wieder aus anderen Gründen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, so, warum nicht einfach das Klumpenrisiko ein Stück weit rausnehmen, einen Job machen, der dich nicht zu 100% glücklich macht und es halt so ein bisschen aufteilen. Und das kannst du natürlich auch nicht ewig machen, aber es funktioniert für mich ganz gut. Ich hatte im Podcast halt auch Menschen, die hatten Shares an ihrer Company und hatten das Glück, dass die halt ein Jahr ihr Ding bootstrappen konnten, weil sie eben durch den Exit von ihrer Company dann ein Aktienpaket hatten, durch die Jahre, wo sie davor dabei waren. Da ist es natürlich bequemer und sicherer. Oder dann jetzt hier, gerade im Automobilumfeld gibt es ja heute außer Abfindungsprogramme, wo du unterschreibst und kriegst du was, ein kleines Dankeschön, dass du früher gehst und hast so ein Sicherheitspolster auf der Bank liegen. Das hatte ich halt nie. So. Und durch den Lebensstil mit den 3 Kids, was wir so machen an Urlauben und du willst ja auch Dinge tun, ist es auch sau schwierig, so ein Polster dir jetzt nebenher aufzubauen. Und das ist, glaube ich, die Realität der Menschen da draußen und nicht dieses, ich habe Aktienanteile und kann ein halbes Jahr mich ausprobieren. Und das ist jetzt die lange Antwort auf deine Frage und deshalb mache ich diesen langsamen Switch rüber und bootstrappe meine eigene Company, bis ich so meine Milestones erreicht habe und dann werde ich es hoffentlich irgendwann auch Vollzeit machen. Dann habe ich halt wieder das Klumpenrisiko, aber wenn es soweit ist, denke ich dann darüber nach.
Ganz praktische Frage, machst du wirklich 3 Tage und dann 2 Tage oder splittest du die Tage irgendwie so?
Nee,
weil das ist ja auch oftmals schon das Problem, dass dann Leute sagen, ja okay, ich kann mich dann noch nicht abgrenzen, dann sind es anstatt 3 Tagen doch 4 Tage oder 5 Tage, weil dann doch wieder Kollegen mir Termine reinpacken und so weiter und so fort. Wie kriegst du das hin, das sauber abzugrenzen? Rein praktisch eine Frage.
Also aktuell 3 Tage Dienstag bis Donnerstag, die sind fix und die sind im Kalender und der Rest ist alles geblockt. Somit, wenn dir jemand was bucht, wird es halt automatisch abgelehnt. Dann hast du es in deiner Statusmeldung drinstehen von deinem Messenger sozusagen. Und natürlich verschwimmt es trotzdem. Ne? Man hat dann als mal ein Gespräch, für die Firma oder für den Podcast dann an den normalen Arbeitstagen. Das gleicht mir dann aus. Und natürlich checke ich dann auch mal meine Mails oder mein Chatprogramm an den Tagen, wo ich offiziell nicht arbeite. So, oder schreibe mal was zurück oder bin mal in einem Termin dabei, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und das vermischt sich schon. Und da habe ich zum Glück auch das Vertrauen, dass ich das nicht ausnutze. Und das funktioniert für mich aktuell ganz gut. Ist natürlich schon auch ein Spagat durch die vielen anderen Themen, die ich da noch mache, fürs Hirn mit den ganzen Kontext-Switches zwischen den Themen. Aber das macht mir ehrlicherweise Spaß, diese Abwechslung, die ich habe. Bin ich zumindest der Typ dazu, da hatten wir das ja, glaube ich, schon drüber. Ne? Ich mach gern viele Dinge und davon nichts richtig, ist so mein Spruch. Aktuell fühle ich mich damit ganz wohl, weil es eigentlich ganz gut funktioniert, glaube ich.
Ja, kann ich, mir geht es genauso. Meine Frau sagt auch immer, ey, das, so wie du arbeitest, das macht kein normaler Mensch. Das kann sich keiner vorstellen. Ich bin froh, dass ich mit dir jemanden gefunden habe, der genauso arbeitet und auch auf unterschiedlichen Themen unterwegs ist. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen mit diesem das Thema Risiko und auch, ich sage mal, da sind ja wahrscheinlich auch Sorgen und Ängste dabei, zu sagen, ey, wenn ich da jetzt reingehe und das versemmelt, dass das dann irgendwie, man möchte dann der Familie doch auch irgendwie, man hat einen Lebensstandard, den auch irgendwie halten, dass das dann auch nicht so einfach ist zu sagen, ja, ich gehe all in und ja.
Selbstzweifel hast du eh immer ständig, ne? Wenn du Gründer bist sowieso, das ist auch sowas, was ich bei mir im Podcast immer ganz gern frage, weil ich möchte jetzt nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Gespräch dann haben, sondern ich möchte auch immer wissen, ey, was waren so Fuck-up-Situationen, die du mal hattest oder was so, wie kamst du dann auch raus? Weil ich glaube, das ist total wichtig für die Menschen da draußen, die auch was gründen wollen. Ne? Die hören vielleicht andere Podcasts und das ist halt alles weichgespültes PR-Gelaber und ist immer alles toll. Und es ist halt nicht die Realität und ich glaube, das hilft den Menschen draußen. Also ich hinterfrage mich auch immer, ist das richtig, was ich da tue? Was macht KI mit meinem Job? Ist das, was ich heute mache, wird es später mal komplett ersetzt, weil meine Kunden nicht mehr da sind und ChatGPT und Co. alles beantwortet? Diese Selbstzweifel, die hast du auch immer. Das ist komplett klar. Das geht nicht weg.
Hast du dich irgendwann mal auch verzettelt und du sagst auch auf? Jetzt hau ich es hin, es geht gar nicht mehr. Ich gehe wieder voll rein und mache 100%.
Ja, tatsächlich habe ich das regelmäßig, dass ich dann, also ich hatte auch selber mal im Podcast jemanden, du hast es am Anfang häufiger bei Rückschlägen und du nimmst die Rückschläge, die du hast, mit der Zeit weniger intensiv wahr, aber auch die positiven Sachen weniger intensiv. Also das ist so Berg und Tal, das durchgehst, das Tal der Tränen auch und das flacht sich ab und man selber wird auch resilienter im Umgang damit. Ne? Also was weiß ich, das ist ja auch, wenn du Cold Outreach machst, Leute versucht anzurufen oder ich hatte jetzt mal wieder ein Mailing gemacht und das ist auch so ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement an einen selber und ich habe null Responses bekommen. Aber ich habe von vornherein gedacht so, hast probierst mal aus, wird wahrscheinlich eh nichts kommen. Also und das hilft dann enorm, wenn du selber ja mit dir auch ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement betreibst. Aber es bleibt natürlich trotzdem nicht aus. Und ich denke mir auch immer wieder, fuck, wie einfach wäre jetzt, wenn du 100% arbeiten würdest. Und dann hast du irgendwann auch mal Feierabend, weil wenn du halt jetzt Gründer bist, dann hast du es halt nie. Ne? Selbst wenn du jetzt vom Hauptjob Urlaub hast, dann denkst du immer wieder trotzdem über dein eigenes Unternehmen nach. Was kannst du besser machen? Wie kannst du das nächste Jahr gestalten? Das ist ja sowieso das, was man jetzt anfängt, drüber nachzudenken, wenn es Richtung Weihnachten, Neujahr geht. Dass man sich dann das so ein bisschen reflektiert, drüber nachdenkt, was möchte man eigentlich für nächstes Jahr ändern? Das steht jetzt dann so bei mir dann auch an. Und mal schauen, was da dann rauskommt. Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man dann Ziele hat. Also zu planlos darf es auch nicht sein.
Und was ist das Ziel, wenn du vor All-In gehst? Hast du ein Ziel dafür?
Da habe ich habe so ein bisschen Milestones mit, ne, das gibt ja hier so, der Andi Bruckschlögl hat es auf einer Konferenz, hat er so 10 Geschichten vorgestellt und er hat so gesagt, hey, du brauchst eine North Star Metric für dein Unternehmen. So, also was ist so deine Kennzahl? Und da habe ich eine, ne? Und wenn ich die erreiche, dann würde ich all in gehen. Ne? Und bin ich gut dran. Die hat jetzt aber leider wieder ein bisschen gewackelt, weil es ein, zwei Rückschläge gab. Das hast du dann halt auch. Und jetzt musst du da wieder neu angreifen sozusagen. Und da hast du natürlich aber auch immer diese Situation, wo du das alles hinterfragst. Fuck, wofür mache ich das eigentlich alles? Also ja, die gibt's natürlich. Ob es dann durchziehst, ist nochmal ein anderes Ding. Aber ja, wenn ich alles anwenden würde, was ich im Podcast bei mir gelernt hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst raus. Da bin ich dann auch zu inkonsequent an vielen Stellen. Und was ich auf jeden Fall häufig höre bei den Gästen ist, ich habe viel zu spät all in gemacht. Ich weiß das alles auch, aber so in letzter Konsequenz habe ich es bisher noch nicht gemacht.
Ich kann das voll nachvollziehen. Ich hatte auch bei mir im Podcast, wo man sagt, ja, man hört es natürlich, ich meine, wenn man jung ist, irgendwie direkt von der Uni kommt oder solche Sachen oder keine Verantwortung für Kinder und so weiter hat, dann ist das vielleicht einfacher. Ich sage jetzt nicht, dass das für andere nicht auch möglich ist, aber ich bin auch so ein Mensch, ich denke halt dann auch zweimal drüber nach, soll ich jetzt all in gehen, ja oder nein. Ja? Das ist halt, ja, das sind halt ein paar Faktoren dabei, die es halt dann schwieriger machen, ja? Zu sagen, okay, gut, scheiß der Hund drauf, ab hinein, ja, ins Abenteuer.
Ja, es auf der anderen Seite ist aber auch total bescheuert, ne? Weil das Sicherheitsnetz in Deutschland ist halt schon so, du fällst eigentlich schon relativ weich, dann du wirst jetzt in dem Umfeld, wo wir tätig sind, werden wir auch wieder einen anderen Job finden. Ne? Ich glaube, es ist halt auch schon so diese typische Angst vor Veränderung und ist auch ein Stück weit Bequemlichkeit dabei, das weiß ich auch. Also weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber es ist natürlich schon, man achtet auf so Signale, die man halt empfängt, ne? Was weiß ich jetzt, egal ob in Vertriebsgesprächen oder in anderen Geschichten. Und es ist immer so witzig, ne? Immer dann, wenn ich so eine Fuck-up-Situation habe, dann kommt zwei Tage später eine E-Mail rein mit jemand, wo ich vor einem halben Jahr in Kontakt war und den ich im CRM auf Lost gesetzt habe. Und der meldet sich dann halt, will jetzt doch was machen, wann können wir mal sprechen? Am besten morgen so, ne? Also ja. Das weiß man nie alles, wie das passiert. Ich stelle mir dann eher die Frage, wenn ich B-Manage Vollzeit mache, was gibt dann mein Side-Hustle? Dann muss ich wieder was Neues anfangen.
Ja. Klar, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, ist es natürlich auch einfacher und man muss nicht so hin und her denken und switchen und so. Ja. Hast du eigentlich bei der Gründung auch irgendwie was unterschätzt, wo du sagst, das war dann doch auch was, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, das dann auch zum Zeithassel geführt hat vielleicht?
Ja. Wahrscheinlich habe ich ganz viele Sachen total naiv unterschätzt. Also ich habe ja damals mit einer UG angefangen, habe mir dann jemand mit reingeholt, über so ein Westing, da hat der damals der Notar sich total drüber lustig gemacht, habe ich hier die Robert Bosch GmbH oder was, weil wir so, ein Freund von mir ist Anwalt und der macht regelmäßig solche Gesellschafterverträge, wo es, also hilft viel Startups und so weiter. Und der hat mir das gemacht und dann dachte ich so, das ist eigentlich ganz cool, da kann ich jemand mit reinholen, der mir hilft, weil ich so aussehe im Freundeskreis, die Gründungen, die ich so kenne, die sind meistens erfolgreicher, wenn das Team gut ist so und wenn nicht alles an einer Person hängt. Und das war so mein Hintergedanke und es hat leider nicht funktioniert. Das haben wir jetzt auch wieder aufgelöst. Ich habe die Firma zur GmbH umgewandelt, wo ich mir so denke, hätte ich doch am Anfang das gleich richtig gemacht, wäre vielleicht auch die Außenwirkung eine andere gewesen. Mein Bestandskunden war es egal bisher, aber ich habe es jetzt mal endlich gemacht. Habe ich unterschätzt. Ich habe unterschätzt, wie viel Aufwand das Ganze, der verwaltende Aspekt ist. Also so Steuerberater, Finanzamt, was du da beachten musst, dann gerade wenn du das jetzt so noch nebenher so machst, ne, und dann bist du angestellt in deiner eigenen Firma, auf Steuerklasse 6 in meinem Fall, und so kann sich auch gerne jemand melden, wenn der da Besseres hat, aber du hast natürlich dann den Luxus, dass du musst immer gucken, dass du nicht zu viel Gewinn machst, weil das klaut dir ja der ganze Liquidität, die du vielleicht für Marketingausgaben brauchst und so, und ich glaube, da tun wir uns in Deutschland auch ein bisschen schwer, so solche Gründungen zu unterstützen. Vielleicht habe ich aber auch vieles falsch gemacht. Also unterschätzt sicherlich ganz, ganz viele Dinge, aber es war auch brutal lehrreich. Also ich glaube, du lernst, also ich habe selten so viel dazugelernt wieder jetzt in den letzten Jahren, wie jetzt seit ich selber Unternehmer bin mit den Ämtern und Steuerberater und Co. zu tun habe. Und es ist wahnsinnig interessant, das mal kennenzulernen, ne? Weil das Studium und was du sonst gelernt hast, ist alles schon sehr trocken. Und jetzt bist du halt Unternehmer, da deckst du halt alles ab von eben Finanzamt, Steuern, IHK-Beiträge, Berufsgenossenschaften, Versicherungen, was du dann eben alles hast. Ne? Jetzt habe ich mal eine Spende hier an einen Verein gemacht, auch ein interessanter Prozess und lauter solche Geschichten. Und es macht mir aber Spaß. Also,
ja, ist schon ganz cool. Es ist sehr abwechslungsreich. Also das finde ich auch. Ja. Es sind auch neue Themen drin, wo du denkst, ja. Ich tick dann auch meistens so, dass ich sage, okay, gewisse Dinge wie Steuer, komm, das macht alles der Steuerberater. It's not my business, kann ich nicht. Zahle ich gerne. Ich bräuchte, ich weiß nicht wie lang, und dann wäre es vielleicht auch noch falsch. Ja, also lieber die Profis dran lassen an das Thema.
Ja, das sehe ich genauso. Also das ist, denke ich, auch ein wichtiges Learning, dass man nicht alles selber macht und so. Dann wirst du auch mit nichts fertig. Ist auch komplett klar. Also ich habe selber Podcast-Werbung gemacht. Ich habe so Outreach-Geschichten gemacht. Ich habe Landingpages so mit verschiedenen Freelancern gearbeitet. Und es ist auch wahnsinnig interessant, dann solche Sachen sich in der Praxis anzuschauen.
Ist ein guter Punkt. Ja. Dass sich zu reflektieren, was man dann selber unterschätzt hat. Ja.
Ja.
Aber ich meine, was du jetzt gerade gesagt hast, viel Zeitaufwand, Zeithustle. Und du hast vieles zeitlich auch unterschätzt. Damit man sich das auch nochmal vorstellt, du machst nebenbei halt ja auch nochmal den Podcast, ja, Happy Bootstrapping und den Newsletter, alles nur geklaut. Ich habe schon gesagt, 215 Ausgaben. Ich selber release alle 2 Wochen und weiß, was es für ein Aufwand ist, Gäste zu akquirieren. Man schreibt, ich habe heute gerade wieder die Statistik gesehen, ja, ich habe über 300 Leute angeschrieben, 50% haben gar nicht reagiert, selbst auf Nachhaken und so weiter und so fort. Dann sind noch immer welche offen, ja, dann Vorbereitungsgespräch, Gespräche durchführen, Nachbearbeitung und den ganzen Kladderadatsch, online stellen etc. pp. Du hast noch den Newsletter noch dazu, wo du auch noch schreiben musst, ja, wo du über Ideen dir Gedanken machen musst, was du reinpackst etc. pp. Das ist ja echt ein ziemlicher Aufwand. Und du releast jede Woche den Podcast und hast einen Newsletter, glaube ich, auch jede Woche, oder?
Ja, also, echt bescheuert.
Ja, also das ist echt, echt, echt viel. Praktische Frage, wie kriegst du das unter? Also selten, dass ich das frage, ja, aber in dem Punkt muss ich es fragen, wie kriegst du das alles unter Dach und Fach? Ja? Weil die Frage kriege ich auch immer von meiner Frau, wie machst du das alles jetzt? Oder auch von anderen Leuten, wie kriegst du das alles unter Dach und Fach, dieses und jenes und so weiter und so fort? Und ich habe tatsächlich nur einen Podcast, der halb so oft veröffentlicht wird wie deiner und keine Newsletter.
Ich frage mich das auch immer. Ich frage mich auch, ob ich um ein 2-wöchiges Release gehen soll. Das frage ich mich schon seit einem Jahr beim Podcast, ne? Also beim Podcast für die Hörerinnen vielleicht, jetzt habe ich heute, Donnerstag. Ich habe Folge 152 heute veröffentlicht. Das ist immer so ein 60, 70-minütiges Gespräch und ein 1,5-Stunden-Blocker zur Aufnahme. Ich bin so ein Prokrastinierer-Typ. Ich schiebe die Dinge gern vor mir her. Wenn ich es morgen fertig haben muss, dann mache ich es heute Abend fertig. So. Und was mir brutal hilft, sind Routinen. So. Das heißt, ich habe die Routine, jeden Donnerstag kommt die Folge, jeden Sonntag kommt der Newsletter, alles nur geklaut, und jeden Montag kommt der Newsletter zum Podcast. Dann hast du mittlerweile, mache ich viel mit KI.
Du hast noch einen Newsletter zum Podcast auch noch?
Ja, da gibt es halt die Zusammenfassung der Folge für die Menschen, die keinen Bock haben, die ganze Stunde zu hören. So.
Okay.
Den gibt es natürlich auf Deutsch und auf Englisch, ja. Und das machst du. Aber das ist ja jetzt kein Aufwand, ne? Du schreibst dann du hast einen Stil, das fütterst du der KI, dann sagst du, mach eine Zusammenfassung, dann nimmst du das und dann schreibst du es ein bisschen um, dann ist der Aufwand sehr begrenzt. Und das nimmst du wieder als Input für die englische Variante. Und ich glaube, den englischen, da habe ich jetzt 30, 40 Ausgaben geschrieben, sind halt 300 Leute oder sowas schon drauf, ne? Ist natürlich viel, viel größeres Zielpublikum wie mit Deutsch. Und weil ich immer so den Hintergedanke habe, ich schreibe mal ein Buch über die Sachen, die ich gelernt habe. So, weiß gerade nicht, wie ich das mal machen soll, aber habe jetzt jemanden im Podcast, der ein Buch geschrieben hat. Von dem habe ich ein bisschen was gelernt. Also wie mache ich das? Mir hilft diese fixe Termingeschichte, weil ich dann wirklich meine Roadmap habe. Ich produziere montags meine Folge und schicke montags meinem Gast für den Donnerstag, dem schicke ich die Textvorschläge, was kommt in die Shownotes, was in die Links, gibt es vielleicht einen Gutscheincode, dann kriegt ihr eine Deadline bis zum Mittwoch. Am Mittwoch spreche ich Intro, Outro ein, produziere die Folge fertig, lade sie hoch, dann ist sie donnerstags fertig. So, wenn ich in Sommerurlaub gehe, habe ich es jetzt tatsächlich vor dem diesjährigen Urlaub, habe ich es geschafft, 3 Folgen fertig zu produzieren, weil ich mir gesagt habe, ey, die müssen fertig sein, ich habe im Urlaub keinen Bock und ich habe dann durch den Urlaub released. Jetzt mache ich tatsächlich mal auch eine Woche Pause. Ich mache fix eine Aufnahme pro Woche und versuche das auch nicht zu sprengen und habe immer so 3-4 Folgen Vorlauf, aber auch nicht mehr. So, das ist immer so der Spagat. Und ich habe ein bisschen das Glück, dass ich so viele Leute nicht mehr anschreiben muss, weil ich mittlerweile viele Menschen habe, die mir schreiben, ob sie in den Podcast kommen können. Nicht? Entweder ich fordere immer meine Gäste auf, hast du mir einen Vorschlag, wer noch passen könnte, wer vielleicht auch bootstrapped, kennst du jemanden in deinem Umfeld? Und dann kriege ich ein paar Intros und dann ergibt sich was draus. Dann hat es mittlerweile es ist kein Riesen-Podcast, ne? Aber es gibt dann auch PR-Agenturen, die sich melden und Gäste pitchen. Und dann lehnst du dann teilweise sogar ab oder du hast dann auch tatsächlich Menschen, die den Podcast selber gern hören und sagen, hey, ich höre ihn jetzt seit einem Jahr, ich glaube, ich bin jetzt soweit, lass doch mal machen. Und das hilft mir natürlich viel, dass ich selber diese 300 Anfragen gar nicht mehr schreibe. Ich glaube, ich habe jetzt 15 Folgen oder so Vorlauf, wo ich weiß, wann ich mit wem aufnehme. Und dann habe ich auch, antworte ich schon wieder so lang, es tut mir leid. Ich mache auch Aufnahmen abends für die Leute, die Side-Hustles haben. Ne? Dann habe ich abends eine Aufnahme und ich merke zum Beispiel selber, wie ich abends total der Abendarbeiter. Ich kann in 2 Stunden abends manchmal mehr arbeiten wie 8 Stunden am Tag. Das hilft mir brutal. Ich hatte neulich im Podcast jemand, der steht um 5 Uhr auf, weil er 2 Stunden morgens seine Ruhe hat. Da klingelt das Telefon nicht, gibt es keine Kundenanfragen. Du lässt dich nicht ablenken von deinem E-Mail-Eingang. So. Und ich mache das eher so abends. Und das funktioniert für mich ganz gut. Und so kriege ich irgendwie alles unter einen Hut. Ist aber schon auch am Limit so mit den Kontext-Switchen. Und was bei mir total auf der Strecke bleibt, sind so Social Media vom Podcast. Da könntest du so viel Reichweite wahrscheinlich noch generieren. Da muss ich mal gucken, was ich da jetzt für ein Tool-Stack mehr aufbaue, damit es auch automatisch läuft. Da darf man, glaube ich, nicht zu perfektionistisch sein. Auch beim Podcast-Schnitt habe ich jetzt ein bisschen Aufwände reduziert und bin mal gespannt, ob es da negatives Feedback gibt, weil man ist ja dann selber zu perfektionistisch an manchen Dingen. Und beim Newsletter mache ich mittlerweile echt auch viel mit KI. Also dadurch, dass ich 150 Ausgaben selber geschrieben habe, kennt die KI meinen Stil eigentlich ganz gut. Auch meine zynischen Bemerkungen oder wo ich mich drüber lustig mache, das funktioniert erstaunlich. Und dann musst du trotzdem noch ein bisschen was anpassen. Und die Leute haben es eigentlich nicht gemerkt. Die merken es nur, hey, es sind weniger Schreibfehler drin wie früher. Das ist ja dann auch gut.
Naja. Ja, nee, ich sehe das genauso. Ich habe da auch ein paar so Themen, wo ich sage, beim Schnitt mache ich jetzt auch ein bisschen anders als vorher und so weiter und so fort. Und aber die PR-Agenturen, die dich anschreiben. Ich meine, ich kriege auch regelmäßig Anschriften, aber es passt teilweise einfach auch gar nicht, das, was ich angeschrieben kriege, wo ich sage, es gefühlt einfach nur Massenmail an alle raus und dann sage ich, ja, das ist tatsächlich, passt einfach nicht. Ja.
Die, denen du zusagst, die melden sich dann ab dann öfter, das kann ich dir sagen, aber ich muss auch sagen, mit denen, wo ich jetzt Kontakt hatte, das klappt ganz gut. Also sind die Gäste häufig auch besonders anders, ja. Entweder kontrovers oder es ist eine Folge, die dann viel diskutiert wird oder wo ich viel Feedback dazu bekomme. Und dann ist es auch okay. Es ist halt auch, ich glaube, man darf den Anspruch nicht haben, immer eine Schippe draufzulegen. Weißt du, sowohl bei den Stories als auch bei den Abrufzahlen. Ich gucke mir die schon auch an. Aber ich glaube, das wäre frustrierend, das sich ständig immer anzugucken und darauf zu optimieren. Dann müsste ich eine völlig andere Gastauswahl machen.
Ja, nee, um das geht's mir gar nicht, weil das ist mir im Prinzip auch mittlerweile echt wurscht. Ja, ich sage, oh gut, ich bin halt ein Indie-Podcast. Ja, ich drücke es jetzt mal so aus und ich wachse langsam und ich habe halt meine Hörerschaft. Ich habe halt so ein bisschen eine Zielausrichtung, ne, wo es um Digitalisierung und Startups geht und so weiter und so fort. Und wenn dann ich irgendwelche Anschriften kriege von, ich weiß nicht, wer möchte mir wieder ein Buch vorstellen, dann muss ich sagen, Allein, dass ich die E-Mail schon einfach nur mal lesen muss. Also, ja, komm, alles gut. Ja. Ah, ja. Aber wofür
ich, jetzt? Ich diktiere mittlerweile viele E-Mails. Also das ist zum Beispiel noch so ein kleiner Produktivitätshack, dass ich mit Whisper hier E-Mail-Antworten diktiere. Und dann gehst du trotzdem her und korrigierst die. Aber es ist trotzdem 10-mal schneller, wie alle E-Mails von Hand zu schreiben.
Ja.
Also 10-mal schneller nicht, aber bestimmt 3-mal schneller. Und das hilft dir auch schon, deinen Posteingang leer zu halten. Ja.
Ich antworte teilweise gar nicht und lösche einfach.
Das ist natürlich der Produktivitäts-Eck schlechthin, ja.
Ja. Nochmal kurz zum Podcast und zum Newsletter. Warum hast du das eigentlich gestartet, das Ganze? Das, ich meine, ist ja jetzt auch nicht, ist ja schon noch ein Aufwand. Bei mir war es, ich habe einfach Bock drauf und hat sich dann ein bisschen noch rauskristallisiert, warum ich es auch jetzt so, weil immerhin, ich meine, dein Podcast 150 Folgen, wir beide sind jetzt über 100 Folgen jeweils, wir gehören zu einer kleinen Prozentzahl, die so viele Folgen überhaupt online hat. Das muss man auch mal dazu sagen. Und seit Jahren auch unterwegs sind. Du seit 2022, glaube ich, ja?
Beim Podcast ja, 22, ja.
Ja, und ich bin seit im fünften Jahr jetzt, ja. Also viele hören ja schon nach 10 Folgen auf und nach 30 Folgen ist meistens der größere Dropout noch einmal. Ja. Und über 100 Folgen sind es ja noch weniger, ja. Also wie kam es dazu, dass du überhaupt begonnen hast und dann auch jetzt so lange dabei bist?
Beim Newsletter war es, glaube ich, schon ein Stück weit Therapie in der Zeit, wo ich gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut, so der Vollzeitjob damals. Und da gab es ein paar Entscheidungen, die ich nicht so mitgetragen habe. Und dann habe ich die da irgendwie verarbeiten müssen. Aber ich habe natürlich darüber nichts im Newsletter geschrieben. Aber so jetzt im Nachhinein gesehen, habe ich halt wieder was gebraucht, wo ich Zeit reinstecke und merke, das ist was Cooles. Also das ist wahrscheinlich der Moment, wo der Schreiner sich ein Möbelstück für sich selber baut. Und ich habe halt so Newsletter angefangen und die Themen da verarbeitet. Uns hilft aber auch, am Ball zu bleiben, weil du liest natürlich selber andere Newsletter, um deinen eigenen zu kompilieren, sage ich mal. Ich habe da immer so 8 bis 10 Themen drin, die in der Cloud, Open Source Welt so passieren. Security, Cloud, so ein bisschen ist in so Mischung. Manchmal habe ich noch sowas zu Remote Work und sowas drin. Das heißt, ich versuche da am Ball zu bleiben, lerne dadurch viele Menschen kennen, auch Freunde. Jetzt heute, da kriege ich auch Bücher geschickt übrigens, die ich dann reviewen darf oder verlose oder sonst was. Habe dann auch Sponsorings im Newsletter. Und beim Podcast war es ein bisschen anders. Ich höre selber sehr gern schon lang Podcasts und habe dann ja den OMR-Podcast regelmäßig gehört, hier Online-Marketing-Rockstars. Und da waren während Corona jemand drin, der hat gesagt, hey, wir haben jetzt hier Finanzierungsrunde gemacht, irgendeinen dreistelligen Betrag liegt auf der Bank. Und wir können jetzt, wir können ein paar Corona-Jahre überstehen, wir machen einfach kein Marketing mehr. Dann haben wir keine Ausgaben und dann ist es gut. Und das fand ich total langweilig, weil ich dann ja auch mit WeManage schon Kunden betreut habe, die jetzt im Eventgeschäft unterwegs waren, die natürlich brutal gelitten haben und die mussten relativ schnell ihre Ausrichtung ändern, ihr Produkt anpassen, neues Produkt launchen, damit die überleben konnten, ne? Und das konnten die machen, weil die halt eine Bootstrapped-Schnellboot waren. So, und das hat mich total beeindruckt. Dann habe ich dem Philipp damals geschrieben von OMR, habe gesagt, hey, willst du nicht was machen mit OMR Bootstrapped oder so? Und so sind wir damals in Kontakt gekommen. Dann hat er gesagt, na, das ist wahrscheinlich nichts und für uns nicht relevant. Und die hatten natürlich da zu dem Zeitpunkt auch andere Sorgen, weil ihr Festival ausgefallen ist. Und dann habe ich das jemandem, einem anderen Philipp erzählt, dem Co-Host vom Doppelgänger-Podcast, und hat er gesagt, naja, mach halt selber den Podcast. Dann habe ich gesagt, naja, aber ich habe keinen Namen, lass mal überlegen, machen wir das, Happy Bootstrapping, okay, das war dann meine Idee. Er hat gesagt, ja klar. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich kein Logo, haben wir auch nicht. Und die haben ja irgendwie 40.000, 50.000 Hörer damals schon gehabt. Ich habe kein Intro, aber wir haben heute auch noch keins. Und die haben ja bis heute keins, jetzt über 500 Folgen auch, ne? Und dann gingen mir irgendwann die Ausreden aus. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange das an, aber du kommst auch zu Gast. Da hat er damals so einen Podcast-Marketplatz gemacht, einen Lollipop. Und so habe ich gesagt, hey, ich mache halt mal 10 Folgen. Und dann habe ich 10 Podcast-Folgen aufgenommen und das Feedback war so gut, dass ich dann weitere 140 gemacht habe. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt sozusagen.
Naja. Und nutzt es dir auch für WeManage oder ist es?
Es hat so viel Nutzen. Ich muss sagen, es hilft natürlich im Outreach brutal, wenn du sagst, hey, sei dir bootstrapped und hast du Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn du jetzt über LinkedIn jemanden anschreibst, ist, glaube ich, die Akzeptanzrate deutlich höher, wie wenn ich sage, hey, ich bin der Andi von WeManage, wir machen das und das und können wir dir helfen und lass uns mal quatschen. Das funktioniert im Podcast deutlich besser und dann hast du den Fuß drin und hast vielleicht so ein Grundvertrauen, weil es ist ja im Endeffekt auch ein Vertrauensgeschäft, was wir so machen. Aber so häufig konvertiert habe ich keine Kunden. Ne? Die Menschen hören die Werbung, also ich habe Werbeslots. Wenn ich keinen Partner habe, der eine Werbung bucht, dann kommt meine eigene Firma rein. Aber der Weg ist schon lang. Mittlerweile muss ich sagen, ist meine Motivation eher, selber viel zu lernen. Ne? Ich lerne viel mehr, wie ich selber anwenden kann. Mittlerweile mache ich auch Vorträge, warum Bootstrapping, was sind Erfolgsfaktoren von Bootstrapping, da kann man wahrscheinlich eine ganze Folge dazu machen. Und Lernen natürlich bringt bis viel fürs Personal Branding. Wir haben uns so kennengelernt. Ich bin bei dir im Podcast. Mir macht es wahnsinnig Spaß, Wissens weiterzugeben, Unternehmertum zu fördern. Mir geht diese Stimmung in Deutschland ein bisschen auf die Eier. Gerade hängt alles an der Automobilindustrie, bla bla bla. Und es ist nicht so, den Eindruck habe ich jetzt nach 150 Podcast-Folgen, gibt es so viele spannende Menschen. Ja, wenn ich jetzt gucke, ich habe jetzt viele Hardware-Gäste gehabt, da baut einer eine Woodband-Alternative, der andere macht einen Walking-Pad aus Holz, ne, ohne Motor. Super erfolgreiches Kickstarter-Projekt. Dann habe ich Menschen, die was mit Smart Home machen. Jetzt habe ich jemanden gehabt, den Konstantin, der baut ein Digital Detox-Device. Und so, und es ist schon faszinierend, was diese Menschen alles für Ideen haben und wie die umsetzen. Und die Geschichten möchte ich erzählen. Die finden halt in den typischen Gründermedien nicht statt. Und dafür halt dann bei Happy Bootstrapping, das ist so ein bisschen die Story dazu.
Ja, cool. Ja, also ich bin auch der, also wie gesagt, klar, die Automobilindustrie ist sehr mächtig, aber wir müssen einfach, denen dürfen wir nicht den Hintern budern, ja. Also ich sag's jetzt einmal so, die muss einfach klar sein, wenn ich jetzt schon wieder dieses Verbrenner aus Rücknahme höre, wo ich sage, ganz ehrlich, ja klar, hängen da viele Jobs dran, aber dann macht euch doch Gedanken, wie wir die anderwertig halten können, ja, weil wir werden nicht drum herum kommen. Also get your ass up und mach da was in dem ja. Bereich. Und es gibt viele 100%. Coole Sachen. Ja. Und wie du auch schon sagst, ja, ich meine, das ist ja für mich auch ein Grund des Podcasts, dass ich sage, hey, es gibt so coole Startups in der Dachregion, die cooles Zeug machen im Bereich der Digitalisierung und die da auch noch einmal mithelfen, dass wir eigentlich auch wettbewerbsfähig sein können. Also es muss irgendwie eine Bühne geben für alle, ja, und das ist ja genauso wie du mit WeManage, ja, zu dem Thema der Unternehmen hilfst, da auch die bootstrapped sind, einfach einmal ihre Services, auch, sage ich mal, sich finanzieren und leisten zu können, ja, wirtschaftlich betreiben zu können.
Da schließt sich der Kreis. Also der Weg ist lang da vom Podcast dahin, aber im Grunde ist es genau das. Ne? Wir versuchen dann die Geschäftsmodelle dann so auch auf eine Beine zu stellen, dass die eben nicht 30-40% von dem Umsatz zu AWS tragen, sondern vielleicht nur 5% zu dem, was wir machen. Oder wir haben auch einen Kunde, das immer unter 1%. Ne? Und das ist natürlich schon mega gut, wenn man sowas erreichen kann. Hängt natürlich total am Business Model. Aber es ermöglicht dir natürlich dann auch, anders zu wirtschaften, mehr Menschen einzustellen für deinen Produkt oder mehr Marketing zu machen. Und dann hast du wieder einen Vorteil gegenüber deinem Wettbewerber.
Ja, vor allem, wenn du Bootstrap bist, rennt halt alles, musst alles über den Cashflow finanzieren. Ja, also es ist halt genau. So. Cool. Andreas, die letzte
Frage. War eine wilde Reise.
Ja, okay. Wilde Reise, aber jetzt kommt die letzte Frage.
Die letzte, one more thing.
Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privater oder beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen.
Das eine ist das einfach mal machen wahrscheinlich. Das ist so was ich auch immer unterschätzt habe, aber ich habe auch so viele Dinge auf meiner To-Do-Liste stehen. Manche Dinge nicht lang vor dir herschieben, einfach mal machen. Ausprobieren, so wie einen Podcast zum Beispiel machen oder einen Startup zu starten. Ich glaube, ich habe dieses Digital Detox Device gerade erwähnt. Der Konstantin, der hat im Podcast Folge 151 von Happy Bootstrapping, der hat den Prototyp in 3 Stunden mit KI gebaut, so für die App, die er da hat. Und das ist ja schon mega cool, was du heute alles machen kannst. Ne? Also verfolg die Idee, egal wie wild die ist. Und am besten ist es eine, die dich intrinsisch motiviert, weil du selber ein Problem hast, was auch immer das sein kann. Das wäre zumindest eins. Dann ist, glaube ich, wichtig, start on the side, also dass man sowas auch in Teilzeit machen kann oder nebenher starten. Da habe ich so viele Cases im Podcast gehabt, wo die Menschen trotz ihrem Vollzeitjob nebenher angefangen haben und dann irgendwann gemerkt haben, es funktioniert und haben das dann rüber geswitcht. Und es muss nicht, das ist nicht alles schwarz und weiß im Leben, sowieso nicht. Und das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also will ich dazu ermutigen. Das Schwierige ist zu sagen, wann höre ich damit auf. Ne? Wir haben jetzt beide das Problem, dass wir das Ding schon so lange machen, sowohl den Podcast wie bei mir der Podcast und der Newsletter, dass es mittlerweile unser Baby geworden ist und die Rechnung, ob die Zeit sich lohnt, die ist wahnsinnig schwer. Ja? Würdest du das nur runterbrechen auf deinen Stundenlohn und dann die Werbegelder dagegen halten, müsstest du es aufhören. Das heißt, zu sehen, wann ist das halt ein Hobby und wann ist es ein Side-Hustle, das vielleicht mal Geld verdient. Das ist eine wahnsinnig schwierige Unterscheidung.
Ich habe nicht einmal Werbegelder.
Aber trotzdem, ja. Trotzdem machen. Und ich glaube, man muss so akzeptieren, wann man selber, wie soll ich das sagen, wie man selber tickt. Also ich habe vorhin angesprochen, ich merke, ich bin abends total produktiv und mittags habe ich viele Interruptions und lasse mich dadurch manchmal stressen. Aber es ist wesentlich einfacher, dann mittags einfach aufzuhören und in den 2 Stunden abends das zu machen, was du mittags gemacht hättest. Wenn man jetzt nicht der 5 Uhr Aufsteher ist, kann man das ja vielleicht machen. Und man kann es auch mit kleinen Kindern machen, wenn die im Bett sind. Und dann ist es auch keine verlorene Zeit sozusagen. Man verliert halt vielleicht ein bisschen Netflix-Zeit, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht schlimm. Das wären so die Dinge, die ich vielleicht, waren es jetzt schon 3? Ah, ich glaube, es waren bestimmt 3 und ein bisschen was Vermischtes. Aber das wäre so das, was ich mitgeben kann. Und so Erfolgsfaktoren von Bootstrapping gehören die alle natürlich mit dazu.
Ja. Super. Andreas, du, sag cool, dass du da warst im Podcast bei mir. Ich habe auch für mich einiges auch mitgenommen, fachlich, aber auch einfach zu sehen, dass ja in gewisser Hinsicht haben wir da sehr viele Parallelitäten.
Jobmäßig. Ja, stimmt,
ja. Und aber jetzt, wenn ich so auf fachliche schaue, ich finde es cool, dass du sagst, okay, eure Lösung ist wirklich was, wo Leute Kosten sparen können, mehr als die Hälfte weniger bezahlen, bei Weitem als woanders, als bei den großen Hyperscalern. Und das kann für das ein oder andere Unternehmen, vor allem KMU, spannender Ansatz sein. Und auch dein Aufruf zu sagen, hey, gebt auch den kleinen Providern die Chance, möchte ich da auch nochmal erwähnen, habe ich auch sehr gut gefunden, zu sagen, ja, auch die Großen fallen aus, auch die Großen haben ihre technischen Probleme, ja, das kann bei einem Kleinen genauso passieren, ja, aber es gibt vielleicht andere Vorteile da auch, die man da in Erwägung ziehen sollte und nicht auf nur auf die Großen zu setzen. Ich habe es auch sehr spannend gefunden, wie du dein Leben organisierst und wie du das siehst, und auch von den Gedanken her bin ich da sehr, sehr, sehr bei dir und kann das voll nachvollziehen. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Es ist jetzt tatsächlich auch ich so auf die Uhr schaue.
Oh, hast du schon mal so eine lange Folge gehabt?
Ich weiß. Ja, ich hatte tatsächlich schon mal über 2 Stunden und lustigerweise die letzten Folgen sind alle so lang, irgendwie so über eine Stunde worden, ja. Wenn mich immer wer fragt, sag ich, ja, so im Schnitt 50 Minuten, aber die letzten 3, 4, 5 Folgen sind alle so lang geworden. Ja, danke. Mir hat es echt Spaß gemacht. Es war mir eine Freude, auch darüber zu quatschen und auch deine offene Art, über die Themen zu sprechen und zu sagen, hey, so ist es halt, ja. Und da auch zu sagen, ja, dieses All-In ist einfach, ja, in der aktuellen Situation nichts für mich, ja. Aber vielleicht wird es ja noch. Ja. Und es gibt auch immer Rückschläge und ja. Ich freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall wieder sehen mal. Ja. Es war jetzt zur Wiesn das letzte Mal. Da warst du ja auch zu Bits and Pretzels in München und da haben wir uns kennengelernt. Du warst nämlich mit Philipp von Crew, der ja Aufnahme bei mir hatte, unterwegs, und wir sind am Abend ja nochmal was essen gegangen. Und ja, ich habe eher noch einen Besuch in Heilbronn offen. Ich habe gesagt, ich muss mir noch das Lager anschauen, und dann wird es hoffentlich auch so zu einer Zusammenkunft kommen.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und so ausführlich erzählt habe. Ja, also das konnte auf jeden Fall. Ich hoffe, es war interessant, und meldet euch gerne bei Rückfragen oder auch bei Kritik.
Ja, das, die ganzen Links zu WeManage und dem Newsletter und dem Podcast kommen alle in die Shownotes. Bitte gerne melden, jederzeit. Und ja, Andreas, by the way, du bist die erste Folge im neuen Jahr. Wir nehmen zwar noch im Alten jetzt auf, aber du wirst die erste Folge im neuen Jahr. Du startest quasi das Podcast-Jahr 2026 hier bei mir, was mich sehr freut. Cool. So, also Andreas, bis bald und
vielen
danke.
Dank. Alles klar. Dann mach's gut. Ciao.
Du auch. Ciao. Das war die Neujahrsfolge mit Andreas Lehr von WeManage. Wie immer findet ihr die Infos zu Andreas und WeManage in den Shownotes. Aber nicht nur die, sondern auch die Infos zu seinem Podcast Happy Bootstrapping, seinem Newsletter Alles nur geklaut und dem von ihm erwähnten Artikel The Cost of Cloud, The Trillion Dollar Paradox. Viel Spaß beim Schmökern und bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Business Unplugged.